Guten Morgen, herzlich willkommen in der Lebenshilfe bei Radio Horeb und Radio Maria, heute mit der Gesundheitssendung. Liebe Zuhörerinnen, sind Sie schon drinnen? Haben Sie es schon durch? Oder haben Sie es noch weit vor sich? Die Wechseljahre. Die Lebensphase, die keinen konkreten Beginn und kein fassbares Ende hat. Eine Lebensphase, die von Frau zu Frau unterschiedlich wahrgenommen wird und bei vielen Frauen eher Ängste auslöst. Doch immer mehr Frauen und auch Ärzte begreifen heute, dass die Wechseljahre keine Krankheit ist, sondern dass sich in diesem Lebensabschnitt die Türen öffnen können in eine sehr spannende Phase neuer Orientierungen. Frauen werden von der körperlichen und geistigen Mutterschaft geführt. Wir möchten Sie, liebe Zuhörerinnen und auch Zuhörer, heute mit den Chancen dieser Zeit des Wechsels vertraut machen. Wir möchten dabei helfen, das Schreckensgespenst Wechseljahre aus den Köpfen zu verbannen und neugierig machen auf diese neue Lebensphase. Das, was unsere Mütter vielleicht in den Wechseljahren erlebt haben, das müssen wir nicht durchmachen. Wir sprechen heute ausführlich darüber, was im weiblichen Körper vor sich gehen, wenn sich die Hormone umstellen, woran wir Frauen merken, dass der Wechsel nun beginnt, wie wir der ein oder anderen Begleiterscheinung begegnen können und ob bzw. wann die Hormonersatztherapie notwendig ist. Ja, und letztendlich geht es um die Frage, was wir Frauen uns selbst Gutes tun können und wo Gott uns in diesem Lebensabschnitt hinführen möchte. Und für die Männer ist es bestimmt auch interessant, heute einmal zu hören, was da im Körper, vor allem in der Seele der Frau vor sich geht, in den Wechseljahren. Immerhin kann der Wechsel mehr als 10 Jahre dauern. Unser heutiger Gast, liebe Zuhörer, hat die Wechseljahre durchlebt und wird uns heute an ihren Erfahrungen und den Erfahrungen ihrer Beratungstätigkeit teilhaben lassen. Ich begrüße ganz herzlich meinen Studiogast Monika Kastner. Hallo und grüß Gott.
Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
Frau Kastner, liebe Zuhörer, kommt aus Oberösterreich. Sie lebt mit ihrer Familie in Vöcklabruck. Seit 20 Jahren ist sie nun schon Beraterin für natürliche Empfängnisregelung nach Professor Rötzer und hält Vorträge und Fortbildungen unter anderem über die Wechseljahre der Frau. Und das im gesamten deutschsprachigen Raum. Also deswegen ist sie auch hier bei uns in Deutschland und jetzt hier im Münchner Radio Horeb Innenstadtstudio. Frau Kastner, die meisten Frauen haben noch Angst vor den Wechseljahren, weil ihnen Informationen über diese wichtige Zeit in ihrem Leben fehlen oder sie ein falsches Bild von diesem Lebensabschnitt haben. Warum?
Ich denke, in erster Linie liegt es daran, dass es auch etwas mit dem Älterwerden zu tun hat. Und wer will in der heutigen Zeit schon älter werden? Die zweite Ursache, denke ich, ist, weil die Informationen zu wenig vorhanden sind, weil sich viele Frauen im Laufe ihres Lebens zu wenig Gedanken über diese Zeit machen. Und alles, was irgendwie mit Unwissenheit verbunden ist, macht vielleicht Angst.
Mhm. Und tatsächlich, die Wechseljahre, es ist wie ein kleines Schreckensgespenst, weil viele einfach auch nicht wissen, was da im weiblichen Körper passiert. Was geht da vor sich?
Zunächst ist es eine Hormonumstellung, die im weiblichen Körper passiert, ähnlich wie am Beginn des Frauseins zur Pubertät. Also es ist im Grunde genommen das Gegenteil zur Pubertät. In der Pubertät bauen die Eierstöcke die Funktion auf und in den Wechseljahren stellen die Eierstöcke ihre Funktion langsam ein. Das ist ein kontinuierlicher Prozess, der nicht von heute auf morgen geht, sondern es ist ein längerer Zeitrahmen. Außer eine Frau musste operiert werden, entweder man hat hier die Gebärmutter entfernt oder auch leider die Eierstöcke, dann ist dieser Zustand plötzlich der, hier sich dann einstellt. Aber sonst ist das ein langsamer Prozess und das Normale an den Wechseljahren, so wie auch in der Pubertät, ist der unregelmäßige Zyklus. Das ist etwas, was eins vom Ersten ist, was eine Frau merkt, die ja jahrzehntelang durch ihren Zyklus geprägt wurde.
Nach ärztlicher Sicht, und Sie haben es auch erwähnt, finden in den Wechseljahren ähnliche hormonelle Umstellungen statt wie in der Pubertät, denn der Körper, der reagiert auf diese Umstellung. Aber es kommt ja auch zu diesen gefürchteten Begleiterscheinungen immer wieder. Worauf müssen sich Frauen, die in den Wechsel kommen, worauf sollten die sich einstellen?
Also die Begleitsymptome, die sein können, unterschiedlichster Art und Weise, von Frau zu Frau ganz verschieden. Auch der Beginn ist ganz unterschiedlich. Ein Datum wäre vielleicht als Punkt, den man heranziehen könnte, dass ich darüber nachdenke, wie jung war ich, wie ich meine erste Blutung als Mädchen bekommen habe. War ich jetzt sehr jung mit 10, 11, 12, 13 Jahren, dann werden die Wechseljahre wahrscheinlich spät eintreten. War ich vielleicht 14, 15, 16, dann werden die Wechseljahre wahrscheinlich früh kommen. Und je nachdem, wie auch das Familienmuster zu sehen ist, wie war es bei meiner Mutter, vielleicht bei Tanten, kann man sich vielleicht schon rechtzeitig darauf einstellen. Aber die Hauptsymptome der Wechseljahre sind eigentlich Hitzewallungen. Das ist das wesentliche Symptom. Jetzt, wenn die Blutungen weniger werden, dann sind Hitzewallungen irgendwie ein Ausgleich für diese weniger werdenden Blutungen. Der Körper möchte auf diese Art und Weise Substanzen loswerden. Dann Schlafschwierigkeiten ist eines dieser Begleitthemen. Herzbeschwerden, Herzrasen, Herzrhythmusstörungen können auftreten. Das kann alles auftreten, muss aber nicht auftreten. Schwindel kann vergesellschaftet sein. Eine gewisse Nervosität, eine Gereiztheit kann dabei sein, Konzentrationsschwierigkeiten und das Allerärgste, was für Frauen dann oft zu bemerken ist, dass sie nicht mehr so leistungsfähig sind, und das macht für viele Frauen ein Riesenproblem. Und auch ein typisches Phänomen ist ein Weinen ohne Grund. Also wenn man von jemandem gefragt wird, warum ich jetzt weine, kann ich eigentlich keine richtige Begründung geben. Es ist eine gewisse Traurigkeit, die eintreten kann, vielleicht für nicht Gelebtes oder so manche Zukunftsangst oder Zukunftssorgen. Das leere Nest-Syndrom tritt in dieser Phase auch oft auf, wo die Kinder aus dem Haus gehen. Vor allem für die Familienfrauen, die sich sehr um Kinderbetreuung die Zeit investiert haben oder vielleicht auch eine nicht befriedigende Partnerschaft, mitunter vielleicht auch sogar Scheidung, wo ein Lebenskonzept nicht aufgegangen ist. Diese menschlichen Sachen fallen oft in diese Zeit der Wechseljahre. Oder der Verlust der Jugendlichkeit, die Abnahme der körperlichen Attraktivität. Dann das Abschiednehmen von verschiedenen Situationen. Ob das jetzt ein Sport ist, den man nicht mehr ausüben kann, weil irgendein Gelenk nicht mehr mitmacht, oder auch die Auseinandersetzung mit dem Tod. Wir haben wahrscheinlich schon mehr Jahre gelebt, als wir noch vor uns haben. Oder auch alte Eltern, die zu betreuen sind in dieser Zeit. Dann Enkelkinder, wo einfach diese Energie, die von einem gefordert wird, oft nicht mehr vorhanden ist. Also das sind alles Dinge, die in diese Zeit fallen und die diese ganzen Symptome dann oft noch verstärken können.
Sie haben jetzt etwas gesagt, was vielleicht für den ein oder anderen Hörer und Hörerin völlig neu war. Sie haben gesagt, wenn ein Mädchen jung ihre Periode bekommen hat, dann kann sie vielleicht älter, in einem älteren Alter, dass sich die Menopause einstellt, also die Periode dann wegbleibt, die Wechseljahre kommen. Und wenn sie älter war, als die erste Blutung sich einstellte, kann sein, dass die Menopause, also der Wechsel, früher beginnt. Aber es ist ja immerhin doch immer noch so, keine Frau wacht am Morgen auf und weiß, jetzt bin ich in den Wechseljahren. Doch irgendwann fangen sie dennoch an. Woran merken wir Frauen denn, dass wir jetzt in den Wechsel kommen, Frau Kastner? Woran haben Sie zum Beispiel auch gemerkt, jetzt ist er da, der Wechsel?
Also ich persönlich habe mich schon sehr früh darauf eingestellt. Ich war damals 14,5 als Mädchen, wie ich meine erste Blutung bekommen habe. Und außerdem in meiner Familie, also meine Mutter und ihre 5 leiblichen Schwestern, haben sehr früh mit dem Wechsel begonnen. Darum habe ich mich irgendwie geistig, seelisch schon darauf eingestellt, dass es bei mir vielleicht auch so sein könnte. Und es war dann auch so. Ich habe also mit 42 so die ersten Symptome gemerkt. Und dadurch, dass ich auch speziell Zyklusaufzeichnungen geführt habe, ist mir das von dort her bestätigt worden. Und ich war dadurch gar nicht so überrascht. Beginnen tut's meistens mit Zyklusunregelmäßigkeiten. Also das kann also bereits auch vor dem 40. Lebensjahr, so mit 38 herum, ist vielleicht so ein erster Schub der Umstellung und dann geht's wieder ganz normal wie gewohnt weiter. Dann kann es sein, dass die Blutungsabstände eben länger werden, dass nicht mehr in jedem Zyklus ein Eibläschen heranreift. Wenn dann die Blutung mehrere Monate ausbleibt, dann kann es sein, dass dann die nächste Blutung, die kommt, also ganz massiv sein kann, wo so richtige Schleimhautstöcke abgehen können, die den Frauen also meist sehr viel Angst machen. Dann kann es sein, dass die Zyklen deutlich kürzer werden, weil eben die Hormonsituation nicht mehr so stabil ist. Und das ist ein völlig, völlig normaler Zustand. Und wenn ich also diese Dinge eben bemerke als Frau, dann kann ich mich ganz schön langsam darauf einstellen. Vielleicht ist es jetzt bei mir so einmal so eine Umstellung. Wobei es der Körper dann vielleicht wieder ganz in üblicher Weise weitermacht, dass das nur eben so zwischendurch so Phasen sind. Was auch eine große Rolle dabei spielt, ist auch der Stress, den eine Frau vielleicht in dieser Zeit hat. Um das 40. Lebensjahr herum gibt es auch private Situationen, ob die Frau jetzt wieder in den Beruf einsteigt oder ob sie vielleicht Betreuungspflichten hat. Also alles, was auf sie irgendwie mit Stress einwirkt, kann Auswirkungen auf den Zyklus haben, nachdem der Zyklus ja über das Gehirn läuft. Und das sind alles Symptome, die vieles ankündigen können. Mhm.
Man spricht auch von einer Zeit vor der Menopause und nach der Menopause. Was heißt denn das und was heißt auch Menopause?
Ja, also so im Großen und Ganzen, im Volk heißt es Wechseljahre. In der Medizin bezeichnet man diese Phase Klimakterium, kommt aus dem Griechischen und heißt vom Klimax, das wäre also der Höhepunkt der fruchtbaren Frau hin zum Alter. Und der Begriff Menopause ist also irreführend. Im Deutschen, weil nach einer Pause meint man, es müsste ja wieder weitergehen. Aber Menopause kommt auch aus dem Griechischen. Menos bedeutet Monat und Paue heißt anhalten, aufhören. Also wenn jetzt eine Frau rückblickend ein Jahr lang sagen kann, also dass sie seit einem Jahr keine Blutung mehr gehabt hat, dann kann man sagen, dass diese Frau in der Menopause ist. Und die Zeit davor, diese Zyklusumstellung, das wäre also die Prämenopause, also die Jahre davor, das können so 7 Jahre ungefähr sein, und die Postmenopause, das heißt die Jahre, die sich dann nachher anschließen, wo der Körper mit diesem Zustand, dass jetzt keine Blutung mehr auftreten wird, irgendwie sich arrangiert.
Und gibt es für die Zeit vor der Menopause, also für die Prämenopause und für die Postmenopause, also Sie sagen, wenn die Blutung ein Jahr lang ausgeblieben ist, dann spricht man von der Prämenopause. Gibt's da auch wieder nochmal andere Begleiterscheinungen? Weil Sie haben uns eben ja ganz viele Begleiterscheinungen auch aufgezählt.
Also noch einmal, wenn die Blutung ein Jahr lang ausgeblieben ist, dann nennt man das Menopause. Also diese Frau ist in der Menopause. Falls dann in späterer Zeit nochmals eine Blutung auftreten sollte, dann ist das also unbedingt medizinisch abzuklären. Es gibt aber auch Situationen zum Beispiel, da sieht man, wie das Ganze über das Gehirn läuft und die Seele der Frau eine große Rolle spielt. Es gibt Situationen, wo zum Beispiel eine Frau sehr nahe an einem Enkelkind ist. Enkelkindbetreuung, dann kann es ohne weiteres sein, dass der Körper der Frau noch einmal anspringt, ohne dass das etwas mit Krebs zu tun hat. Oder wenn sich eine Frau neu verliebt, kann also auch sein, dass ihr Körper das Geschehen vielleicht noch einmal zurückkommt. Aber das sind Ausnahmesituationen, die man ja dann, wo das dann ja auffällt.
Also Lebensumstände, also seelische ja. Begebenheiten, das, was mich, wie zum Beispiel ein kleines Kind oder eine neue Verliebtheit, kann den Hormonhaushalt in der Richtung anregen, dass auch wieder ein Ei sich entwickelt und sozusagen auch dann wieder eine Blutung ausgelöst wird.
Also ob sich jetzt noch einmal ein Eibläschen entwickelt, das ist die Frage. Man merkt, die Frau würde das vorher merken an Östrogentätigkeit, also an Schleimproduktion, das sie von früher her kennt. Aber solche Situationen kündigen sich dann eben an. Aber das ist verständlich, wenn man das drumherum dann dazu kennt. Die Symptome, von denen, wo Sie gesagt haben, ich habe so viele aufgezählt, die können begleitend dabei sein, müssen aber nicht sein. Also es gibt ungefähr, man nimmt in der Medizin an, dass ungefähr ein Drittel der Frauen vom Wechsel gar nichts merkt. Und ich kenne auch die Aussagen von Frauen, die meinen, sie gehen leer aus. Ein Drittel der Frauen hat verschiedene Symptome, mit denen sie gut zurechtkommen und auch gut damit leben können. Und vielleicht ein Drittel, für mich ist es fast zu hoch gegriffen, hat Krankheitscharakter, wo dieser Wechsel oder diese Umstellung vielleicht solche Probleme machen kann, dass man sich überlegen muss, wie könnte man dieser Frau medizinisch helfen.
Und stimmt es denn tatsächlich, dass wenn meine Mutter oder Frauen aus meiner Familie den Wechsel schwer erlebt haben, dass mich diese Begleiterscheinungen auch treffen werden? Also gibt es da eine Vererbung sozusagen?
Also ich würde meinen, nicht unbedingt Vererbung, eine Neigung dazu, aber ich denke, es geht auch darum, wie lebt eine Frau ihr Frausein? Und da gibt es also viele Familienmuster, wo also das vielleicht weitergetragen wird. Das fängt schon an, also wenn ein Mädchen die erste Blutung bekommt, ist nicht selten, dass eine Mutter sagt, oh je, jetzt hast du das auch. Es wird vieles, was mit dem Frausein zusammenhängt, vielfach negativ gesehen und auch so dann an die nächste Generation oft weitergegeben wird. Aber ich denke, jede Frau ist eine neue Schöpfung und sie darf also ihr persönliches Frausein leben und muss nicht unbedingt das so nachmachen oder nachempfinden wie vielleicht die Mutter. Das ist nicht immer einfach, nicht immer leicht, aber wir sind halt sehr geprägt von dieser familiären Umgebung.
Lebensphase, Wechseljahre, unser Thema hier bei Radio Maria und bei Radio Horeb. Unser Gast ist Monika Kastner. Sie ist Beraterin für natürliche Empfängnisregelung, das schon seit 20 Jahren. Sie hält Vorträge und Fortbildungen und auch unter anderem zu dem Thema Frauen und die Wechseljahre. Frau Kastner, warum ist es wichtig, dass sich Frauen frühzeitig auf ihre Wechseljahre und der damit auch beginnenden zweiten Lebenshälfte ihres Lebens auseinandersetzen?
Ich denke, es wäre gut, immer mit Wissen der persönlichen Situation voraus zu sein. Also ich meine damit auch zum Beispiel, wenn ich jetzt als Mutter Großmutter werde, ist gut, wenn man sich vorher schon vielleicht mit dem Großmuttersein etwas auseinandersetzt. Und damit meine ich auch, dass man sich Wissen holt über diese Phase und dass es eine weitere wichtige Phase ist, durch die die Frau durchgehen soll, durchleben soll. Mutter werden muss nicht jede Frau, aber durch die Wechseljahre wird jede Frau gehen und darum ist Information, kann sehr hilfreich sein. Es ist nur schwierig mit den Informationen, weil man sie sehr wenig bekommt. Die letzten Jahrzehnte waren geprägt von der Hormonersatztherapie und alle Bücher waren irgendwie in diese Richtung geschrieben. Nachdem es also diese Hormonersatztherapie in der Medizin jetzt nicht mehr gibt, also muss man sich wieder neu orientieren und neu auf den Weg machen. Wie habe ich vor, durch diese Zeit gehen zu wollen?
Und Sie sagen, es muss nicht primär medikamentös, also hormonell behandelt werden, weil das war ja in der Tat vor etlichen Jahren noch an der Tagesordnung, dass Frauen im Wechsel ihre Hormonpflaster getragen haben oder irgendwelche Salben verabreicht wurden. Was hat da stattgefunden in den Köpfen auch der Ärzte und auch vielleicht bei den Frauen, die diese Phase durchleben?
Es ist man hat den Eindruck gehabt, also eine Frau braucht die Wechseljahre nicht erleben. Man hat es immer als auch Mangelzustand dargestellt. Das, was die Eierstöcke nicht mehr produzieren, hat man von außen zugeführt. Ob das jetzt in Form von Injektion war, Gel war oder Tabletten waren, das war unterschiedlich. Und man hat also da sehr unkritisch, haben viele Frauen das übernommen. Und die, die es nicht übernehmen wollten, denen wurde schlechtes Gewissen gemacht, weil man ja vorbeugend das verordnet hat. Zum Beispiel eine Frau, die blond und zart war, hat sofort ein Rezept bekommen, weil man gemeint hat, ja, die sei anfällig für Osteoporose. Und dann war das nächste war dann also vorbeugend vor Herzinfarkt und Schlaganfall. Man ist dann drauf gekommen, dass im ersten Einnahmejahr die Zahl der Herzinfarkte, Schlaganfälle noch höher waren. Dann das nächste Schlagwort war vorbeugend vor Alzheimer, was also auch nicht zugetroffen ist. Und das Allerdramatischste an dieser ganzen Situation war die Zunahme des Brustkrebses. Und aus diesem Grund wurde die weltweite Studie 2002 abgebrochen. Und parallel dazu sinkt der Brustkrebs. Und man hatte so diese Verordnung oder diese Einstellung auch von der Medizin her ist in eine Zeit gefallen, wo der Großteil der Frauen schon berufstätig war, wo sie all diese Symptome, die sie dann vielleicht schon gehabt haben, schwierig war oft mit der Berufstätigkeit. Dann die Falten, die dann auftreten mit zunehmendem Alter, wollte man auch nicht haben. Und die Hormongabe hat also die Feuchtigkeit in der Haut gespeichert. Dadurch sind die Fältchen und Falten nicht so aufgefallen. Und all das, was man gemeint hat, vorbeugend einsetzen zu können, ist also leider nach hinten losgegangen. Und jetzt, also ich bin jedes Jahr am Gynäkologenkongress und jetzt ist es so, dass also die Hormonersatztherapie nicht mehr verordnet wird. Und wenn eine Frau das möchte, dann muss sie dem Arzt das unterschreiben, dass sie das wollte. So hat sich das in den 20 Jahren verändert.
Aber dennoch gibt es ja die Begleiterscheinungen, die Frauen unterschiedlich empfinden, wo sie sagen, mei, kann man da nichts machen? Also diese Antriebslosigkeit, ich muss doch meinen Mann stehen, ich habe Aufgaben oder die Gewichtszunahme. Oder Sie haben ja auch von Herzbeschwerden gesprochen. Es kann auch zu depressiven Verstimmungen kommen, vielleicht Schlafstörungen und Ängsten bei der einen oder anderen Frau. Wie können wir Frauen den Wechseljahren begegnen? Wie kann man sich da vorbereiten und wie können wir auch den Begleitsymptomen begegnen auf sanfte Art und Weise?
Die große Schwierigkeit ist, dass eben dadurch, dass es die Hormonersatztherapie nicht mehr gibt, alle anderen Empfehlungen, ob das jetzt Phytoöstrogene sind, also die aus dem Pflanzenbereich kommen, ob das jetzt Rotklee ist oder Soja, das sind also alles Versuche, Frauen in dieser Zeit zu helfen, um diese Symptome weniger zu haben. Also die schulmedizinische Meinung geht in diese Richtung, dass es auch diese Substanzen nicht nur harmlos sind, sondern es heißt so viel als nötig und so wenig als möglich, weil eben auch gewisse Nebenwirkungen auftreten können. Und die Empfehlung, die immer schon gegolten hat, ist jetzt also wieder auch von den Ärzten wieder neu aufgegriffen worden. Das Allerwichtigste ist zum Beispiel Bewegung, Bewegung, Bewegung. Über die Bewegung kann man also viele Stresssituationen innerhalb des Körpers abzubauen versuchen. Dann tut man dem Knochen damit etwas Gutes. Was hilfreich sein kann, Kneipen, das also immer aktuell ist, ob jetzt verschiedene Tees, die angeboten werden. Das sind alles Versuche der einzelnen Frau in dieser Zeit Linderung zu bringen. Ich weiß zum Beispiel so bei Hildegard Medizin, also Aderlass wäre eine Möglichkeit, also bezüglich Wallungen positiv einzuwirken. Also das sind alles persönliche Überlegungen, die einzelne Frau dann anstellen soll, wo sie vielleicht Erleichterung für diverse Symptome bekommen kann. Bezüglich Schlafen würde ich meinen, dass man sich, wenn ich jetzt in der Nacht nicht so gut schlafen kann oder aufwache oder nicht einschlafen kann, dann Zeiten suchen, wo der Körper sonst zu dieser Ruhe kommt, aber da tun sich Frauen auch schwer, sich diese Zeiten zu nehmen. Aber mit zunehmendem Alter, glaube ich, sollte man wieder ein bisschen lernen, mehr auf sich zu schauen. Bisher haben wir vielfach auf andere geschaut und jetzt ist, glaube ich, wieder an der Reihe, dass wir uns selber auch wieder ein bisschen mehr Zeit gönnen sollen.
Mhm. Die Wechseljahre, so habe ich gelesen, dauern im Normalfall circa 10 bis 14 Jahre. Man sagt so eine Schlagwort, vielleicht 7 Jahre vor der Menopause und 7 Jahre danach. Und in dieser Zeit spielen sich viele Veränderungsprozesse ja im Körper ab, wie wir auch schon von Ihnen gehört haben, die gesund und normal sind, aber die ja doch manche Frau verunsichern und vielleicht auch die Männer, mit denen wir zusammenleben. Wichtig ist, dass jede Frau weiß, was da in ihrem Körper passiert, damit ihnen Ängste genommen werden und sie auch die Chancen ja für diese Zeit erkennen. Und deswegen auch hier diese Sendung, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und von Radio Maria, wenn wir über die Lebensphase Wechseljahre sprechen. Doch Frau Kastner, was dürfen wir uns denn von unseren Männern wünschen, wenn wir in den Wechseljahren sind?
Ich denke, die Männer merken sehr wohl, wenn mit der Frau etwas anders ist. Sie haben ein feines Gespür, glauben viele Frauen, die Männer merken das nicht. Und sie lassen ihn auch sehr oft nicht daran teilhaben, weil sie glauben, er versteht das nicht. Ich denke, wenn sie vorhaben, miteinander alt zu werden, dann ist es ganz wichtig, dass sie in dieser Zeit ein neues Miteinander lernen oder pflegen. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel, also jetzt aus meiner eigenen Erfahrung, wenn ich jetzt diese Phasen gehabt habe, wo mir so nach Weinen war, ohne dass ich das näher beschreiben konnte, dann habe ich zu meinem Mann immer gesagt, dass ich brauche dich jetzt ganz besonders, du brauchst nichts anderes machen, als dich bitte dorthin setzen. Und ich habe mich dann angelehnt, habe ein Gesetzerl geweint und dann war es für mich wieder gut. Und wenn Sie jetzt nicht in einer Paarbeziehung leben, dann bitte schauen Sie, dass Sie einen Menschen finden, eine Freundin, eine Nachbarin, bei den Ordensfrauen eine Mitschwester, bei der sie, die mit Ihnen diese Situation aushält, die Ihnen nicht Ratschläge um die Ohren haut, so, wenn du das und das tun würdest, dann hättest du das Problem nicht, sondern die mit Ihnen diesen Zustand aushält. Vielleicht auch mitweint oder mitlacht, weil es geht dann oft auch in Lachen über, aber das wäre, glaube ich, ganz wichtig in einer Paarbeziehung, dass wir die Männer dran teilhaben lassen. Weil woher soll er es wissen? Er lebt in keinem weiblichen Körper. Und viele Männer haben großes Interesse an dem Gesundheitszustand der Frau. Und wenn später mal vielleicht bei ihm Probleme auftreten, dann ist er auch froh, wenn eine verständnisvolle Frau an seiner Seite hat, mit der er alles besprechen kann.
Dankeschön. Bis hierhin, Monika Kastner. Wir sprechen über eine der wichtigsten Lebensphasen von uns Frauen, nämlich die Wechseljahre. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Maria, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, gleich geht es weiter mit der Lebensphase Wechseljahre. Heute geht es in der Lebenshilfe bei Radio Maria und bei Radio Horeb um die Wechseljahre der Frau. Eine Phase in der zweiten Lebenshälfte, die nicht nur Frauen bewegt, sondern auch Männer, wenn sie vielleicht mit der ein oder anderen Begleiterscheinung ihrer Frau lernen müssen, umzugehen. So wie es auch uns Frauen geht, dass wir umgehen müssen, ja, was geschieht da jetzt Neues in unserem Körper? Die Wechseljahre können bis zu 10 Jahre oder auch länger dauern, haben wir eben schon gehört von unserem Gast Monika Kastner. Sie ist Beraterin für natürliche Empfängnisregelung nach Professor Rötzer und sie hat sich auch in das Thema Wechseljahre eingearbeitet und hält dazu Vorträge und auch Fortbildungen. Ich darf jetzt die ersten Hörer herzlich begrüßen. Eine Hörerin aus Oberbayern hat uns erreicht. Grüß Sie Gott.
Kurz sagen, dass ich der medikamentösen Hormongabe abgeneigt war und dass ich, wie ich gespürt habe, dass das jetzt so sich anbahnt, meiner Familie gesagt habe, ich spüre das Älterwerden, und die haben mich dann ganz gut angenommen. Mein Mann hat dann einen Diabetes entwickelt, der brauchte dann auch ein bisschen Rücksicht, und somit haben wir das ganz gut verkraftet. Alles, was so dazu gehört.
Schön. Aha, ja, danke, Dank, dass Sie das so positiv erlebt haben.
Wiederhören.
Auf Wiederhören, alles Gute.
Vielen Dank für dieses Zeugnis. Da haben Sie natürlich besonderes Glück gehabt, wenn man sich in der Familie auf das Älterwerden der Mutter einstellt. Ja, vielen Dank.
Ja, die nächste Hörerin hat uns aus München erreicht. Grüß Sie Gott, Frau Jung, hallo.
Grüß Gott.
Grüß Gott.
Hier ist die Frau Jung. Ich habe den Wechsel angeschaut als ganz was Natürliches. Und ich muss sagen, mir hat eine Bekannte dann einen Tee verschrieben. Den habe ich mir auch gekauft. Es gibt in jedem Teeladen Tees für den Wechsel.
Mhm.
Mhm. Und allerdings das Kochen, das ist schon anspruchsvoll. Aber ich habe es getan. Und ich habe es dann gemerkt, wenn ich unterwegs war. Ich habe mir eine Flasche Tee mitgenommen, für einen Tag ist gegangen, aber nächsten Tag hatte ich nichts. Und da habe ich dann gemerkt, die Hitzewallungen.
Mhm. Frau Jung, jetzt werden bestimmt viele Hörerinnen und Hörer fragen, was sind das für Tees, die man da nehmen kann? Frau Kastner, welche Tees empfehlen Sie da?
Mit der Empfehlung ist es immer schwierig. Es gibt in den verschiedenen Reformhäusern sogenannte Wechseltees. Ob die jetzt, wo die ganzen Kräuter drinnen sind, die für das Frausein wichtig sind, ob jetzt der eine einzelne Tee bei der einzelnen Frau was hilft, ist unterschiedlich. Aber erfahrungsgemäß, also nach 20 Jahren, was mir Frauen so erzählen, kann der sehr hilfreich sein. Salbeitee ist auch sowas, der etwas helfen kann, kühlend. Aber das ist immer Geschmackssache, denke ich. Und bei diesen Empfehlungen muss man auch immer vorsichtig sein. Also bei uns in Österreich gibt's das Heft Konsument. In Deutschland, glaube ich, ist das Warentest. Die schreiben also sehr unterschiedlich dazu und meinen, das hilft alles nichts. Aber das ist immer Ansichtssache. Also ich möchte mich auch sehr zurückhalten mit Empfehlungen.
Mhm. Dankeschön für Ihre Erfahrung, Frau Jung. Alles Gute weiterhin auf Ihrem Lebensweg. Jetzt darf ich Frau Herget begrüßen. Sie rufen uns aus dem Schwarzwald an. Hallo, grüß Gott.
Grüß Gott. Ich habe eine Frage. Mhm. Ich bin jetzt 52 Jahre alt und mit 30 bin ich operiert worden und die Eierstöcke sind weg worden. Und das habe ich erlebt mit große Angst. Das war ein Zusammenbruch der ganzen Körper. Ich habe gedacht, jetzt ist mein Leben zu Ende. Und ich habe auch keine Medikamente ein paar Jahre nach der Operation, nichts bekommen. Dann später habe ich Hormontabletten bekommen für die Regelung wieder so aufbauen. Und es hat auch irgendwo gelungen. Ein paar Jahre habe ich immer wieder meine Periode gehabt, ganz wenig natürlich, aber ich habe sie immer wieder gehabt. Und jetzt seit 5 Jahren habe ich nichts mehr und die Hormontabletten sind umgestellt auf andere, also auf ihr Wechseljahre. Soll ich sie weiternehmen oder?
Ja, das ist ein Problem. Entfernung der Eierstöcke ist natürlich ein Riesenproblem für den weiblichen Körper, weil ja die Hormone, die von den Eierstöcken gebildet werden, für viele Funktionen im Körper wichtig sind. Dass Sie damals diesen Zusammenbruch erlebt haben, ist nur verständlich. Man hat die Eierstöcke entfernt und die Gebärmutter belassen. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, ja, ja.
Ja, also die Eierstöcke waren, und warum hat man die entfernt? Darf ich das noch fragen?
Ja, also das erste Mal, der erste Eierstock ist entfernt mit 22, war eine Zyste.
Ja.
Und mit 30, den 2 Eierstock, das war eine so Überwindung und der Eierstock war getötet. Also.
Der war irgendwie funktionslos.
Ja, genau.
Mhm. Sind dann die Hormone ersetzt worden, so wie Sie geschildert haben? Zuerst nicht und dann doch?
Ja.
Und dadurch haben Sie die Blutung wieder bekommen, weil Sie ja die Gebärmutter noch haben?
Genau.
Wie weit jetzt Sie die Hormonersatztherapie weiternehmen sollen, das ist ein rein medizinisches Thema, also da kann ich nicht mich einmischen. Sie werden wahrscheinlich in ärztlicher Behandlung sein, aber nachdem Sie jetzt 52 sind, wäre ja das die Zeit, wo Sie sonst auf natürliche Weise wahrscheinlich auch in der Menopause wären. Mhm. Wie weit Sie jetzt die Hormone weiternehmen, würde ich auf jeden Fall das nächste Mal mit dem Arzt besprechen. Mhm. Was natürlich, wo man vorsichtig sein muss, ist die Brust. Mhm. Wie weit Sie da Untersuchungen machen, begleitend. Das ist natürlich alles eine medizinische Frage, die Sie mit Ihrem Arzt besprechen müssen. Mhm. Aber ich würde ihn einmal fragen, nachdem Sie jetzt 52 sind, ob die Hormonersatztherapie noch nötig ist.
Mhm. Herzlichen Dank.
Bitte.
Schöne Grüße in den Schwarzwald. Auf Wiedersehen, danke, Frau Herget. Jetzt gehen wir aus dem Schwarzwald mit unserer Aufmerksamkeit nach Kärnten. Dort ist Frau Felder am Telefon. Grüße Gott.
Grüß Gott.
Grüß Gott.
Ich bedanke mich für den Vortrag, er ist sehr interessant. Und ich habe das Problem, ich bin jetzt 50 Jahre und jetzt kämpfe ich natürlich mit der natürlichen Empfängnisverhütung ein bisschen herum. Ich bin mir jetzt sehr unsicher geworden und tue mir damit recht schwer. Und ich möchte jetzt die Frau Kastner fragen, ob es da irgendeine Bücher oder Unterlagen gibt, wo ich mich da einlesen könnte oder an was ich mich da halten könnte.
Ja, die erste Frage ist, machen Sie bisher schon Zyklusaufzeichnungen?
Natürlich, ich habe jetzt immer die natürliche Empfängnisverhütung gemacht.
Nach natürlicher Empfängnisregelung nach Dr. Holzer.
Genau,
ja, genau. Wäre so anzuschauen, ob Sie noch biphasische Zyklen haben, das heißt, ob Sie noch Temperaturhochlage haben, oder ob es schon öfter Zwischenblutungen auftreten, also aus der Tieflage die Blutung kommt. Ja. Man müsste es...
Bitte? Das wechselt sich so ab. Manchmal habe ich eine Hochlage und dann wieder kommt es aus der Tieflage.
Ja, also wenn es aus der Tieflage kommt, wissen Sie, wie Sie da vorgehen müssen, dass Sie auf keinen Fall mit Tag 1 anfangen dürfen.
Ach so.
Sondern diese Blutungstage sind möglicherweise fruchtbar.
Mhm. Vielleicht, dass Sie für alle anderen Hörerinnen und Hörer, die jetzt zuhören, was heißt das?
Ja.
Tieflage,
also
Hochlage.
Wenn eine Frau ihren Zyklus beobachtet, dann hat sie in der ersten Phase hat sie Östrogentätigkeit. Das heißt, die Temperatur ist auf der Temperatur Tieflage. Dann, wenn Sie noch einen Eibläschensprung haben, dann haben Sie die Zervixschleimtage, die mit 50 auch schon etwas anders aussehen können, nicht mehr so typisch. Der Zervixschleim wird dann auch oft weniger, bis er zum Teil ganz aufhört. Und dann, wenn Sie jetzt noch einen Eibläschensprung haben, dann wandelt sich dieses gesprungene Eibläschen um in den Gelbkörper und Sie haben eine Temperaturhochlage. Mhm. Und die Blutung, die nachher kommt, ist eine echte Regelblutung, also die ist nicht fruchtbar. Mhm. Wenn jetzt eine Blutung aus der Temperatur Tieflage kommt, die ist möglicherweise fruchtbar und Sie dürfen auf keinen Fall mit Tag 1 anfangen, sondern die Zyklustage weiterlaufen lassen, bis wieder eine echte Blutung kommt nach einer Temperaturhochlage. Also diese Vorgangsweise in den Wechseljahren ist also auch im Buch von Dr. Rötzer beschrieben. Wir haben eigene Faltblätter für die Wechseljahre, die Sie auch im Institut für natürliche Empfängnisregelung, wenn Sie aus Kärnten sind, in Österreich anfordern können.
Aha, wie heißt das?
Institut für natürliche Empfängnisregelung.
Ja.
Das ist in Vöcklabruck, Vorstadt 6. Mhm. 4840 Vöcklabruck.
Können Sie das nochmal wiederholen?
Das machen wir so. Ja. Wir hinterlegen das bei unserem Hörerservice.
Okay,
und dann rufen Sie bitte
gut,
an.
Und dann unbedingt im Buch genau lesen und genau jeden Tag aufzeichnen. Und dann gibt es noch also die Höhepunktsregel, sogenannte Höhepunktsregel, wo die Frau, wenn sie keine Temperaturhochlagen mehr hat, aber das muss schon ein gewisser Verlauf sein, dass so eine Frau dann die sogenannte Höhepunktsregel anwenden kann. Das heißt, drei Tage ohne Schleim am Abend des vierten Tages beginnt unfruchtbare Zeit. Aber wenn Sie da Näheres wollen, dann bitte melden Sie sich bei uns. Wir schauen, wer in Ihrer Umgebung wohnt.
Ja.
Eine Mitarbeiterin von uns, die Ihnen da vielleicht ein bisschen an die Hand gehen kann.
Ja, super.
Gut.
Passt, dann
danke.
In Vöcklabruck.
Gut, ja, danke für Ihren Anruf. Dankeschön.
Auf Wiederhören, Frau Feldern, war das aus Österreich, aus Kärnten. Frau Meier, Sie rufen uns aus dem Raum München an. Sie darf ich jetzt begrüßen. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott.
Grüß Gott.
Ich bin Frau Meier und ich möchte nicht vorenthalten, wie es mir gegangen ist, wie es angefangen hat mit Hitzewallungen und vor allen Dingen hatte ich sehr, also also kein Auftrieb mehr. Ich habe mich nur hinsetzen können und alles, kleine Arbeiten, waren eine Last, weil ja vorher leicht vor der Hand gegangen sind. Und dann habe ich das als Royal in Hand bekommen. Im Reformhaus gibt es. Und das hat mir über 10 Jahre nur gute Dienste gebracht.
Sagen Sie es nochmal, was Ihnen gut getan hat, damit es nochmal alle hören.
Gelee Royal wahrscheinlich.
Ist mit dabei. Mhm. Nennen tut sich Alsi Royal. Mhm. Und ich weiß nicht, ob ich die Firma sagen darf.
Das reicht uns einfach, der Produktname. Und Frau Kastner, Sie haben die Vermutung, dass Gelee Royal mit darin enthalten ist.
Das ist mit drin, ja. Mhm. Und im Reformhaus eigentlich.
Und da hören wir jetzt wieder raus, dass Information einfach wichtig ist. Frau Kastner, Sie haben es eben schon angedeutet, jeder Frau tut etwas anderes gut. Man muss sich besprechen, einlesen, Freundinnen fragen und für sich auch herausfinden, bin ich ein T-Typ oder mir tut einfach was anderes gut. Und es kommt sicherlich auch darauf an, welche Begleiterscheinungen ich jetzt einfach auch habe.
Das, was Sie geschildert haben, keinen Antrieb, kleine Arbeiten waren schon eine Riesenlast. Ich habe so den Eindruck, habe ich selber auch so erlebt, man sitzt nur mehr vor Bergen. Also man sitzt ganz gern und genießt einfach diese Ruhe und man hat keinen Auftrieb, keinen Antrieb und dann hat man das Gefühl, also ich schaffe diese Berge alle nicht mehr. Und und dann kommt man zu dem Entschluss, so mag ich mich eigentlich nicht, so wie es mir im Moment geht. Bei das, was Sie jetzt auch erwähnt haben, dieses Präparat, ist im Konsument auch beschrieben, so wie wenn es nicht geeignet wäre, nicht hilfreich wäre und man doch also auch aufpassen muss vor möglichen Nebenwirkungen. Mhm. Wie weit all diese Produkte dann also doch auch die Schleimhaut ein bisschen aufbauen oder nicht, das sind alles immer solche Überlegungen. Man muss also auch mit diesen Präparaten vorsichtig sein und nicht wahllos schlucken. Wenn es Ihnen geholfen hat in diesen 10 Jahren, dann finde ich das gut. Aber so im Allgemeinen möchte ich schon sagen, dass das nicht, also auch nicht ganz harmlose Sachen sind. Aber wichtig ist, ob es hilft oder nicht und wie lange man sowas dann einnimmt. Weil langfristig, glaube ich, muss der Körper mit dieser Umstellung selber fertig werden. Also das kann eine Hilfe sein für den Übergang und aber langfristig, glaube ich, kann da auch eine gewisse Abhängigkeit entstehen.
Vielen Dank erstmal. Das war die Antwort auf Frau Meier, die uns von einem Mittel erzählt hat, das sie einfach gut getan hat. Frau Kreili, Sie darf ich jetzt als nächstes begrüßen. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich will die Frau Kastner grüßen. Ich wollte nur 2 kurze Sachen sagen. Und zwar, ich war am Samstag im Kloster Brandenburg, wo sie vor der größeren Gruppe einen Vortrag gehalten hat. Mhm. Ich wollte mich da ganz arg dafür bedanken. Und ich glaube, sie macht es auch öfters. Und das wollte ich sagen, weil das ganz wertvoll ist, wenn man sich als Gruppe oder so zusammentut und sie anfragen darf, dass sie einfach das sehr ausführlich machen kann, auf einzelne Fragen eingehen. War also ganz arg toll von ihr. Und möchte es eigentlich, wenn sie das macht, empfehlen. Und das wollte ich die Frau Kastner noch fragen. Sie hatte am Samstag gesagt, ein Buch gibt es für uns Frauen, das wäre wie eine Goldgrube in der Zeit und ich weiß den Titel nicht mehr. Falls es ihr jetzt spontan einfällt, vielleicht können Sie den Titel sagen.
Das ein Buch, das eine Goldgrube ist.
Mir würde ja spontan die Heilige Schrift, die Bibel, einfallen. Vielleicht fällt es ihr noch ein, Frau Kreili, wir machen so, Sie rufen beim Hörerservice an und für alle, die jetzt auf diese Perle, auf dieses Buch neugierig sind, vielen Dank, Frau Kreili, auch, dass Sie alle anderen Hörerinnen und Hörer dazu ermutigen, sich einfach mit den Wechseljahren, mit dieser Lebensphase auseinanderzusetzen. Jetzt nehme ich noch eine weitere Hörerin auf Sendung, mit der ich noch gar nicht gesprochen habe, von daher wissen wir jetzt gar nicht, mit wem wir jetzt sprechen. Hallo und grüß Gott.
Ja, grüß Gott, mein Name ist Frau Siebel. Ich bin 74, ja, mhm. Und habe immer noch meine Regeln, meine Monatsblutung. Und zwar, weil ich also ohne Hormontherapie überhaupt nicht, das Backen nicht, da kriege ich Migräneanfälle, alles mögliche. Und jetzt hat mir der Arzt wieder die Hormonpflaster wieder verschrieben, zuerst ein Hormonspiegel gemacht und dann hat er also ziemlich hoch, habe ich 3 verschiedene Sachen. Mhm. Aber jetzt wollte ich fragen, weil ich schon 74 bin, bin und meine Regel noch habe, ist das schädlich?
Die sogenannte Regel, wie Sie es als Regel bezeichnen, ich würde das als einfach als Blutung bezeichnen, das hat mit der Regel nichts mehr zu tun, sondern diese Blutung haben Sie durch die Einnahme der Hormone. Wenn eine Frau Östrogene einnimmt, dann baut sich in der Gebärmutter die Schleimhaut auf und die muss aber wieder abgestoßen werden, sonst kann es langfristig ein Gebärmutterproblem geben. Und das ist durch diese Hormone, die Sie nehmen, ist es vorgegeben. Wenn eine Frau Hormonersatztherapie nimmt, dann bekommt sie die Blutung wieder. Und außer sie bekommt ein Präparat, wo Östrogen und Gelbkörperhormon gleichzeitig gegeben wird, aber das ist eigentlich ein Hammer für den weiblichen Organismus. Und diese Präparate haben auch das Riesenproblem für die Brust ergeben. Aber solange Sie Hormone einnehmen, wird die Blutung immer wieder kommen, bis einmal die Gebärmutter so erschöpft ist, dass sie nicht mehr darauf reagiert. So würde ich das beantworten. Und wenn Sie das anders nicht schaffen, ist die Frage, wie weit Ihr Organismus das sonst toleriert. Das sind keine harmlosen Sachen, sondern das sind hochwirksame Medikamente. Aber das ist eine Situation, die Sie mit Ihrem Arzt besprechen müssen. Also wenn Sie 74 sind und das bisher ausgehalten haben, ja, es kommt immer darauf an, was ein Organismus toleriert an möglichen Nebenwirkungen.
Ich habe keine Nebenwirkungen, nichts bis jetzt.
Ja, dann besprechen Sie das.
Die Brust wird ausstehend, untersucht er mich, also der macht das ganz gut, ja, und der sagt, das ist in Ordnung, ich brauche keine Angst haben mit den Hormonen. Mhm. Wenn es mir gut tut, dann soll ich es weiternehmen.
Ja. Also das ist Ihre individuelle Situation, aber nur zur Erklärung, solange Sie Hormone nehmen, werden Sie die Blutung haben.
Gut, danke schön für Ihren Anruf, Frau Siebel, alles Gute weiterhin. Frau Witt aus Haag, ich grüße Sie.
Ja, grüß Gott miteinander. Ich wollte anschließen an die Frage von der vorletzten Hörerin mit dieser Antriebslosigkeit. Ich kenne das nämlich auch und also das Gefühl, es ist mir alles zu viel und man fühlt sich überfordert oder so. Jetzt wollte ich mal fragen, was würden Sie denn speziell empfehlen, um dem ein bisschen entgegenzuwirken?
Ja, die Frage ist, ob man immer voll drauf sein muss. Der Organismus zeigt uns, dass wir nicht mehr so belastbar sind. Mhm. Und warum müssen wir denn immer dann ankurbeln, wenn wir nicht so belastbar sind?
Ja gut, wenn sich dann die Berge häufen.
Ja, dann das manche Berge werden so hoch, dass sie sich von selber erledigen, weil alles schon hinfällig ist.
Ja, nein, das oder ist so, auch nicht.
Ja, das ist so einfach gesagt, aber ich denke, wenn der Körper zeigt was an. Alles, was der Körper anzeigt, hat einen Sinn und einen Grund. Und der Schöpfer hat sich auch was gedacht, wie er Mann und Frau geschaffen hat. Und dann muss man überlegen, was die wichtigen von unwichtigen Sachen unterscheiden lernen und bin ich immer noch für alles verantwortlich, bin ich immer noch für alles zuständig und was kann ich vielleicht abgeben und wie weit muss ich Nein sagen lernen? Das ist nicht immer einfach, nicht immer leicht, dass ich weiß, wovon ich spreche. Das ist kein angenehmer Zustand, aber sich mit irgendwelchen Mitteln dann mit Power zu versehen, glaube ich, übergeht man den Körper. So viele Frauen brauchen, und was auch ein wichtiger Punkt ist, die Grenzen erkennen lernen. Und vor allem gerade die berufstätigen Frauen, die müssen sich dann immer mit Jüngeren messen. Die haben Angst, dass sie ausgetauscht werden. Oder zum Beispiel glauben wir immer, wir müssen beim Sport mit allem noch mithalten können und sondern man muss wirklich vernünftig überlegen, was kann ich ändern und was muss ich ändern. Nicht, dass eine Krankheit kommen muss, die mir dann zeigt, ich bin ständig über meine Grenzen. Und das ist nicht einfach. Und vor allem für Frauen ist es ganz, ganz schwierig, das zur Kenntnis zu nehmen.
Okay.
Also ich.
Also Sie würden abraten, da irgendwie gegenzusteuern jetzt mit irgendwelchen Kräutern,
ich,
oder?
Ich persönlich habe zum Beispiel nichts genommen. Mhm. Also ich bin mit 42 in den Wechsel gekommen und habe also dann also alle diese Phasen durchlebt von nicht schlafen können, von Hitzewallungen, von Weinen, von alles, was man halt so haben kann, habe ich überall hier geschrien. Ich hab in dieser Phase bewusst nichts genommen, sondern ich habe geschlafen und einfach so einfach ist nicht, aber ich habe mir überlegt, das wird alles einen Sinn und einen Grund haben. Und andere Frauen sagen, das packe ich nicht und die nehmen irgendwas. Mhm. So wird es unterschiedlich sein.
Okay, gut. Vielen Dank.
Bitte.
Wiederhören.
Dankeschön für Ihren Anruf, Frau Witt. Herzlichen Dank an alle Hörerinnen und Hörer für Ihre vertrauensvollen Anrufe. Wir sind jetzt am Ende unser Thema hier in der Lebenshilfe bei Radio Maria, bei Radio Horeb, Lebensphase Wechseljahre mit Monika Kassner aus Vöcklabruck. Ihnen gehört auch ein abschließendes Wort.
Ja, es geht also bei dieser Phase um die Lebensgestalt der zweiten Lebenshälfte, obwohl wir nicht mehr eine Hälfte haben werden. Es geht um die Sehnsucht nach uns selber, nach der Frau, die wir Schicht für Schicht geworden sind. Es sind viele Qualitäten, denen wir begegnen. Nährende, stärkende, auch schmerzliche und einschränkende. Der Bezug auf uns selbst gibt uns die Möglichkeit, weiter zu wachsen. In dieser Zeit verändert sich die innere Landschaft so, als wenn der Sommer mit seiner Fülle in den Herbst übergeht, der von einem sonderbaren, wundervollen Leuchten durchdrungen ist. Und Gott hat neben einleuchtenden biologischen Abläufen auch Umbaupläne seelisch und geistiger Art in diese Zeit gelegt. Als Schöpfer formt Gott wie ein Töpfer sein Gefäß noch einmal neu. Vielen Dank.
Wir danken Ihnen auch, dass Sie sich aufgemacht haben hier ins Münchner Radio Horeb Studio. Alles Gute weiterhin auf Ihrem Lebensweg. Dankeschön, Frau Kastner.
Danke.
Für alle Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria, die sagen, diese Sendung, die möchte ich weitergeben, die möchte ich noch einmal hören. Beim Radio Horeb CD-Dienst können Sie einen Mitschnitt bestellen. Dazu die Rufnummer 08323 9675 120, außerhalb von Deutschland wäre die 0049 zu wählen und die Ortskennung die 0 wegzulassen. Oder Sie gehen ins Internet, dort finden Sie alle Rufnummern oder Sie laden sich die Sendung herunter von unserer Webseite horeb.org. Nun ist die Frage aufgetaucht, kann die Frau Kastner vielleicht auch einmal zu uns kommen, einen Vortrag halten oder dergleichen? Das sprechen Sie am besten persönlich mit ihr ab. Sie erreichen Frau Kastner wieder in Österreich, also zu Hause in den nächsten Tagen. Der Hörerservice gibt Ihnen gerne die Kontaktdaten. Die Rufnummer, das wäre die 08323 9675 110, beziehungsweise rühren Sie sich beim Institut für natürliche Empfängnisregelung in Vöcklabruck. Dort gibt man Ihnen auch sicherlich gerne Informationen, wann und wo Frau Kastner zu erleben ist. Mein Name ist Sabine Böhler. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, fürs Dabeisein. Und ich möchte Sie ermutigen, die Lebensphase Wechseljahre als eine Chance zu sehen, in die zweite Lebenshälfte mit Gottes Segen einzukehren.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Ligabank Regensburg überweisen auf das Konto 761515. Ich wiederhole 761515. Bankleitzahl 750 903 00. 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.